Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich dieses Mal auf einen langjährigen Bekannten und lange Zeit sehr erfolgreichen Fondsmanager. Luca Pessarini räumte jahrelang mit seinem Multi-Asset-Fonds Edna Aktiv alles ab, was die Fondsbranche so zu bieten hatte. 2015 jedoch kam der Publikumsliebling unter Druck und büßte einen Großteil seines Fondsvolumens ein. Wie es ihm dabei ergangen ist und wie es ihm und dem Fonds heute geht, darüber sprechen wir gleich. Luca, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier im Studio bist, bei den Kollegen von Mission Money, muss ich mal dazu sagen, aber dass du hier nach München gekommen bist und dass wir sprechen bei Focus Money Talks. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Bin sehr gerne wieder in München.
Luca, wir kennen uns ja sehr, sehr lange, muss ich jetzt mal sagen, zu Zeiten, als Anleihen noch so richtig gut performt haben. Ich spreche jetzt nicht über die vergangenen 2 Jahre, sondern über eine Zeit, die vor dieser Niedrigzinsphase war. Also wir sprechen über alles. Wir sprechen natürlich über Anleihen, über Zinsen. Wir sprechen auch über die Aktienmärkte und über die Ereignisse, die uns gerade besonders berühren. Lass mich mal damit anfangen. Die Wahl von Donald Trump hat nochmal einen richtigen Ausschlag gegeben für US-Staatsanleihen. Die Renditen sind um 0,5% nach oben geschossen. Das ist eigentlich bei Anleihen, wo man denkt, das ist eigentlich so der sichere Hafen, da passiert nicht viel, da ist nicht viel Volatilität drin. Das ist eigentlich im Grunde genommen gar nicht so. Warum ist es jetzt?
Also der sichere Hafen, wie du weißt, 22 war das überhaupt nicht der Fall, ne? Aber sicherlich wirst du diese Frage nochmal mir stellen,
die kommt.
Was in 22 passiert ist. Aber ich sag mal so, es gibt mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Ich glaube, der Hauptfaktor ist also die Historie, wenn man sozusagen rückblickend sich die Wahljahre anschaut. Besonders im Oktober vor den Wahlen waren die Rentenmärkte insgesamt sehr volatil. Es ist ein Vorteil wie auch ein Nachteil. Die Rahmenbedingungen haben sich ja grundsätzlich ja nicht wirklich viel verändert, aber viele Teilnehmer meinen, dass der Donald Trump bedeutend mehr Schulden machen wird in der nächsten Zukunft, als es offiziell geplant worden wäre, wenn der Biden oder beziehungsweise Kamala Harris gewonnen hätte. Aber ob das alles so dann kommen wird, das wird sich dann zeigen. Das heißt, wir haben das für uns so umgesetzt, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, um diese vorübergehende Hochzinsphase so zu nutzen, dass wir in den letzten Wochen sehr viele US-Staatsanleihen gekauft haben. Wir haben sie indirekt gekauft über einen Future und nicht über physische Anleihen. Und dort haben wir primär den 20-jährigen Future gekauft, der sozusagen auf die 20 Jahre Treasuries abstellt. Die Idee ist immer die gleiche. Die Zinsen werden irgendwann wieder fallen und wir hoffen damit Geld zu verdienen. Also ich glaube, der Zeitpunkt war immer wieder der gleiche. Also dieser Unsicherheitsfaktor kommt immer jedes Mal vor einer Wahl. Diesmal etwas stärker, weil eben unterstellt wird, dass der Trump so viel Neuschulden machen wird. Das wird sich zeigen.
Du sagtest, die Staatsverschuldung ist hoch, das wissen wir. Die wird unter Trump möglicherweise noch mal höher werden. Das ist das, was der Markt antizipiert. Die Zinsen kommen runter. Müsste dazu nicht die US-Staatsverschuldung, und wir sehen das in anderen Ländern im Übrigen auch, nicht nur in den USA, auch in Frankreich, aber nicht in dem Maße vielleicht, aber trotzdem, müsste, um die Zinsen tatsächlich richtig runterkommen zu lassen, müsste da eben nicht die Staatsverschuldung wirklich runterkommen? Und ist das in irgendeiner Weise wahrscheinlich, dass es so passiert?
Also nein, die Staatsverschuldung wird weder heute noch in 10 Jahren runterkommen. Ich glaube, da haben sich alle so ein bisschen dran gewöhnt. Das ist eine sehr schöne und sehr angenehme Droge. Staatsverschuldung ist eine Sache, die alle happy macht, sowohl den Staat als auch die Bürger, die davon profitieren. Also insofern denke ich, wenn mal so ein bisschen auf Junkie sind, dann wird diese Droge nicht mehr so schnell abzustellen sein. Was der Überraschungseffekt dieser Entwicklung angeht, da bin ich etwas überrascht. Also ich habe mich selbst etwas gewundert, Warum sage ich das? Weil wir in verschiedenen, nicht nur bei Berichten, sondern auch in verschiedenen Statistiken immer wieder gelesen haben und du kannst es selber lesen, dass das US Treasury ganz klar Zahlen veröffentlicht. Wir starten ungefähr bei einer Basis von 34.000 Milliarden Schulden und werden in den nächsten 10 Jahren auf 54 Milliarden Schulden steigen. Das heißt, der Staat geht davon aus, oder das Finanzministerium geht davon aus, dass der Staat pro Jahr 2.000 Milliarden neue Schulden machen wird. Das ist nichts Neues, haben die veröffentlicht seit 1,5 Jahren, machen das auch. Das heißt, wir verlassen diesen Pfad nicht. Welche Auswirkungen das hat auf die Zinsen, können wir gerne nochmal jetzt zu Ende diskutieren. Aber dieser sogenannte Überraschungseffekt, dass der Trump noch mehr Schulden machen wird, das kann ich so nicht behaupten oder finde ich auch etwas übertrieben. Er erzählte was von 4, von 5, da kam ja der Musk, der eigentlich die Wahl gewonnen hat. Also nicht der Trump hat die Wahl gewonnen, sondern
Elon Musk.
Elon Musk und unser Herrn Thiel, das Duo Thiel-Musk hat eigentlich die Wahl gewonnen. Und die haben natürlich gleich gesagt, dass sie Gegenmaßnahmen ergreifen werden, um diese 4.000 wieder runterzubekommen auf 2.000, die sogenannten Sparmaßnahmen.
Genau, es gibt ja ein neues Effizienzministerium oder wie auch immer diese Behörde dann heißen soll, die Elon Musk da betreibt.
So ein bisschen erinnert mich das an Argentinien, ne? Der hat auch die ganzen Ministerien weggestrichen, als er an die Macht kam. Also, es wird sehr spannend werden. Man muss schon sagen, der Trump ist in diese, sage ich mal, Neuwahl anders aufgestellt als das letzte Mal. Das letzte Mal hat er so ein bisschen als Underdog gewonnen, war nicht vorbereitet, wusste gar nicht, wer wichtig und wer unwichtig ist. Wenn man sich heute so die ersten Schritte sieht und das Kabinett sich ein bisschen analysiert, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Und mit natürlich Elon Musk und Thiel im Hintergrund hat man natürlich ganz, ganz große Schwergewichte der US-Wirtschaft sozusagen hinter sich. Und dann wird das Spiel ganz anders gespielt als das letzte Mal.
Bin mir auch ziemlich sicher. Die Frage ist nur, welches Spiel wird gespielt? Was
das
erwartest
Spiel,
du? Es
das,
gibt ja nun
Spiel
auch welche, die das durchaus kritisch sehen.
Die das Spiel des Kapitalismus, das
genau.
Ist doch logisch.
Da profitieren sicherlich nicht alle davon.
Nein, aber wir reden hier über Geld. Ich rede nicht über Sozialpolitik. Das ist nicht Umfang dieser Diskussion mit dir heute. Wenn ich über Geld rede, dann ist das natürlich für das, was ich hier mache, nämlich Money Managen, sicherlich eine gute Sache. Ob sie besser ist, das möchte ich hier an dieser Stelle nicht sagen, aber auf alle Fälle genauso gut, wenn jetzt die Blauen gewonnen hätten. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Du hast es ja auch gesehen, die Börse ging 2 Tage hoch, dann wieder runter. Wall Street hat das so ein bisschen schon wieder abgehakt.
Lass mich mal trotzdem noch mal zu den Skeptikern kommen. Die Skeptiker sagen, das Ausufern der Staatsverschuldung kann nicht ewig so weitergehen. Was passiert mit den Anleihen eben, wenn auch die Amerikaner beginnen sollten, über Elon Musk oder auch sonst den Gürtel enger schnallen zu müssen? Also was erwartest du? Du sagtest ja, die Staatsverschuldung geht nicht runter, aber nichtsdestotrotz, wenn auf mehr Effizienz getrimmt wird, was passiert dann? Und nochmal die Frage, ist es tatsächlich so, dass die Staatsverschuldung auch irgendwann mal wieder eingefangen werden muss?
Nein, die Staatsverschuldung wird nicht eingefangen. Das ist, glaube ich, eine Situation, die wir in Japan gesehen haben. Wir werden sie, in Europa haben wir sie gesehen, wir haben sie in Amerika gesehen, der ist hier immer am Wachsen. Und wir werden sie auch, oder wir werden sie in den ersten Ansätzen auch in China sehen. Ein Gegenargument gegen das, was Staatsverschuldung so schlecht macht, ist das Argument der Treasuries. Das möchte ich ganz kurz hier aufführen, weil das auch sehr wichtig ist. Das Treasury sagt, Staatsschulden per se kommen immer davon ab, was du damit machst. Und das Treasury stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Investitionen, also diese Mehrschulden, zu Investitionen führen. Und diese Investitionen führen zu einer Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes. Und wenn sich das Inlandsprodukt sozusagen parallel zum Schuldenstand erhöht, dann verändert sich das sozusagen Verhältnis zwischen BIP, also Bruttoinlandsprodukt, und Staatsverschuldung nicht. Das heißt, bleibt konstant bei 124 oder 115, die Zahl habe ich nicht im Kopf, aber sie ist über 100, aber nicht so relevant über 100. Dann sind wir auf einem Niveau, wo ich sage, also wo die Treasury sagt, ja gut, ist ja nichts passiert. Die Staatsverschuldung hat sich ja erhöht, aber auch das Bruttoinlandsprodukt hat sich erhöht. Wir kreieren Arbeitsplätze, wir kreieren Wachstum. Wir erhöhen die Schnelligkeit des Geldes. All diese Sachen sind positiv für die Wirtschaft.
Genau, das ist die eine Variante. Genau. Aber die andere Variante ist, ich kann mit einer Einheit Schulden nicht eine Einheit Wachstum finanzieren, sondern die Effizienznummer wird immer weniger.
Genau. Das Gegenargument ist natürlich, wenn ich zu viele Staatsschulden habe, bin ich in der Lage, sie zu bezahlen. Da muss ich natürlich gucken, wie ist die Tragfähigkeit des Schuldenstandes, also wie viel Zinsen muss ich außerhalb des Budgets dafür verwenden. Ja, und dann kommen wir wieder zum allgemeinen Trend. Ja, der Zins entscheidet
das. Okay, lass mich doch mal ein Gegenargument bringen. Irgendwie die Ratingagenturen, die sehen das ja nicht so, weil die haben den USA so die Bestnote entzogen aufgrund des Schuldenstandes.
Genau, ich meine, die machen
sind die blind oder sehen die was
anderes? Nein, die sind natürlich, also unabhängig kann man sie ja alle nicht nennen. Ich meine, wenn du die Vereinigten Staaten abstrafst, dann strafst du dich ja selber so ein bisschen ab. Und insofern ist das natürlich so ein bisschen, ja, so, man malt so ein bisschen rum am Bild. Aber die große Bewegung kann man ja nicht machen. Die Frage ist, mit wem vergleichst du dich? Also du vergleichst dich eigentlich nur noch mit den Blinden und mit den Einäugigen und mit den selbst noch kranken anderen Ländern. Also insofern bist du auf alle Fälle der Bessere der Schlechten, wenn du so willst. Und am Ende des Tages zielt es eigentlich immer darauf ab, ist die Wirtschaft, also tust du das, was du tust, so dermaßen nachhaltig im Sinne von tragfähig, dass die Wirtschaft daraus sozusagen erblühen kann. Das heißt, wir haben ja ganz andere Zeiten erlebt in den 20er, 30er Jahren, auch wie nach dem Krieg, auch in der Krise 2002. Restriktive Maßnahmen führen eher zu weiterer Depression oder Repression oder Abschwung und sind insofern gar nicht unbedingt besser. Also insofern ist, glaube ich, ein bisschen mehr Schulden, die natürlich, sage ich mal, immer zu interpretieren ist, was ein bisschen heißt, per se der bessere Weg als eine Rezession. Das würde zu Arbeitslosigkeit führen, das würde zu sozialen Unsicherheit und Unruhen führen. Das will keiner und deswegen ist das sicherlich der bessere Weg.
Also der bessere Weg als der deutsche Weg, mit anderen Worten.
Der bessere Weg als der deutsche Weg, sicherlich. Damit will ich aber nicht sagen, dass Schulden per se gut sind, sondern man muss auch sehen, was mache ich mit den Schulden. Der deutsche Weg ist auch der europäische Weg. Ich kritisiere das ganz offen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch eine Meinung dazu? Wenn ich natürlich ein sozusagen Elektroprogramm auflege und Staatsschulden aufnehme, Finanzierung von Autos sozusagen in Aussicht stelle oder förder, dann kann ich natürlich nicht hingehen und sagen, ich kaufe jetzt nur chinesische und amerikanische Autos. Ich sollte erstmal gucken, dass diese 60 Milliarden im Land bleiben. Das machen die anderen auch. Die Chinesen kaufen auch nicht unsere Autos, sondern die kaufen ihre eigenen Autos. Die Amerikaner auch. Das heißt, der erste Schritt wäre, okay, wenn ich solche Programme auflege, dann bitte doch für die Inländer und nicht für die Ausländer. Also nicht, weil ich was gegen die Ausländer habe, sondern es soll im Inland Wachstum führen, wie auch immer dieser Wachstum aussehen mag. Und in Wirklichkeit passiert das Gegenteil. Wir fördern das zu sagen, wir kaufen alle schön unsere Teslas oder keine Ahnung welche Build Your Dreams Autos und sagen, naja, das haben wir jetzt erreicht. Wir haben eigentlich dazu gar nichts erreicht. Das heißt, wenn wir solche Programme machen, dann sollten wir gucken, dass dieses Geld, was ja unser Geld ist, auch für uns verwendet. Die Reaktion kennst du. Draghi hat sein 800-Milliarden-Programm aufgelegt. Das ist ein Drittel von dem, was die Amerikaner jedes Jahr auflegen und gar nichts Besonderes es nennen. Wir benennen es schon das Urgestein oder wie sagen wir das, Umprogramm vom Draghi, als ob es ganz schlimm wäre. Letztendlich kommt es immer darauf an, wie es verwendet wird. Also Schulden machen ja, mehr Schulden auch okay, aber nur mussten wir gucken, dass es auch effektiv eingesetzt wird, dass der Staat nicht immer 100% effektiv ist oder nicht jeder Euro eingesetzt auch zu einem Euro-Wachstum führt, das wissen wir. Du hast immer sozusagen etwas Verluste an Reibungsverluste, die irgendwo landen, dann das Delta irgendwo hin, aber besser als gar nichts, ja.
Genau, wir wollen jetzt nicht diskutieren, wo es hingeht, genau. Weil da würde uns vieles einfallen. Ich glaube, die Zeit ist nicht da. Schulden ist das eine Thema, aber lass uns noch mal zurückkommen auf das, was du sagtest. Es hängt alles am Zins, gar nicht so sehr an den Schulden, sondern am Zins, nicht, dass es nicht zusammengehören würde, aber der Zins ist noch mal eine ganz andere Variante. Was ist die Erwartung, deine Erwartung jetzt für den Zins? Was ist die Erwartung und wie bildet sich das auf den Anleihen ab? Wir sind jetzt erst nochmal Blick auf die USA, weil doch sehr viele in den USA auch investieren. Wir müssen natürlich nachher nochmal ganz kurz über den Dollar reden.
Darf ich ein bisschen ausholen?
Natürlich.
Also,
ich stopp dich dann aber.
Ja, genau. Musst du unbedingt sagen, weil da fange ich ein bisschen von hinten an. Also als wir 2002 die Zinswende hatten, war ja klar, wir haben einfach zu viel Geld gedruckt. Die Inflation ist überbordet gewesen, weil einfach mehr Geld als Ware da war. Das ging schneller. Also Geld wurde mehr gedruckt oder zur Verfügung gestellt, als sie überhaupt benutzt werden konnte. Die Anleger wussten gar nicht, was sie mit dem ganzen Geld machen. Das hat einfach nichts anderes gemacht, als die Inflation anzuheizen. Die Amerikaner haben diesen Aspekt der Inflation als Verarmungskomponente für die Unterschicht sehr schnell erkannt. Die Amerikaner haben erkannt, dass Inflation eigentlich diejenigen, die auf Minimum leben, total zerlegt und wirklich zu großen Problemen führt. Während bei uns im Februar, März, April die Lagarde noch erzählt hat, dass wir das vorübergehend, also so rumgebullshittet hat, Entschuldigung das Wort, wussten die Amerikaner, wenn wir das aus dem Ufer laufen lassen, dann haben wir bedeutend mehr Nachteile als Vorteile. Also haben sie die Zinsen relativ schnell angehoben und zwar massiv. Das heißt, das jetzige Niveau verhindert in Amerika, dass die Inflation weiter sich ausbreitet und dessen ist natürlich das, was sie eigentlich wollte. So, und jetzt geht es immer um die Diskussion, wann kommt es mal runter. Alle schauen natürlich auf die Inflationszahlen und alle schauen als auf die Arbeitsplätze. So, die Arbeitsplätze, die neu geschaffenen Stellen, da wird auch ein bisschen gemogelt. Der Biden hat jetzt euch auch seine sogenannten Geschenke verteilt und hat natürlich geschaut, dass sehr viele neue Stellen geschaffen worden sind. Das heißt, wenn man in die Statistik der Arbeitsplätze schaut, dann stellt man fest, dass fast die Hälfte der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Jahr 2024 vom Staat selbst kreiert worden ist. Das heißt, der Staat hat sich selbst ein bisschen, ja, sozusagen geschadet, indem es besser ausgesehen hat, als es wirklich war und somit letztendlich verhindert hat, dass die Zinsen wieder fallen. Ich denke, das wird sich relativ schnell wieder auflösen. Der Trump, der will natürlich die Wirtschaft ankurbeln und die Wirtschaft kannst du nicht ankurbeln, wenn die Zinsen hoch sind. Das heißt, er wird sicherlich alles tun, das hat er auch 2016, 17, 18 immer wieder gesagt, ich will die Zinsen runterhaben, ich will einen schwachen Dollar haben, ich will die Zinsen runterhaben. Und das, was man immer wieder behauptet, dass der Trump sozusagen inflationstreibend war, kann man in seiner ersten Amtsperiode gar nicht nachweisen. Also in seiner ersten Amtsperiode hat die Inflation gar keinen Schritt nach vorne gemacht, eher nach hinten. Hat sich also nicht nach oben bewegt, sondern nach hinten. Also insofern gehen wir ganz fest davon aus, dass wir nächstes Jahr weitere massive Zinssenkungen erleben werden. Ich sage jetzt mal ganz bösartig, gewollt oder ungewollt. Also ja. Entweder durch die Fed initiiert und rechtfertigt oder durch die Politik massiv hervorgerufen.
Nochmal zu Trumps erste Amtszeit. Das war ja nun einfach auch vor der Zinswende, die ja nicht nur in den USA stattgefunden hat, sondern global. Also man muss schon auch das nochmal in den Zusammenhang, glaube ich, rücken. Aber richtig ist, die Zinsen kommen runter. Ist immer noch ein bisschen die Inflation. Du sagtest, Inflation in den USA würde stabiler runterkommen. Das interpretiere ich so ein bisschen im Vergleich zu Europa. Ist das nicht der Fall?
Stabiler heißt im Prinzip, dass sie sich relativ hartnäckig auf einem Niveau hält, welches natürlich auch der Statistik geschuldet ist. Die Inflation wird in Amerika anders und sozusagen, ja, ich würde mal sagen, aggressiver gerechnet als in Europa. In Europa wird der Warenkorb ist etwas, ja, netter und für die Statistik etwas freundlicher gestaltet. Also so viele grüne Tomaten kann ich gar nicht kaufen, wie da in diesem Warenkorb sind. Und das, was eben am meisten ist, das ist die Mieten und die Nebenkosten, die sind im europäischen Warenkorb bedeutend geringer vertreten als in Amerika. Die Komponente Wohnen hat ein ganz anderes Gewicht und dadurch erscheint optisch die europäische Inflation tiefer. Sie ist in meinen Augen genauso hoch oder genauso tief wie in Amerika, nur die Zahl selbst ist optisch höher. Also, wir gehen davon aus, dass einfach die konstante Befeuerung der Wirtschaft natürlich verhindert, dass die Inflation ruckartig runterfällt, also sozusagen runterdonnert. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Zinssenkungen in Amerika eher Schritt für Schritt, aber konstant kommen, während wir ja sozusagen eher so 2-3 Schritte sofort, dann Pause, wieder weitere Schritte, wie auch immer sich das entwickeln kann. Ich habe so den Eindruck, die Amerikaner machen das ein bisschen mit mehr Grips und ein bisschen mehr Weitsicht und die Europäer, sage ich mal, sind oft gefangen in den Peculiaritäten der Einzelinteressen der Mitgliedstaaten.
Was auch ein bisschen schwieriger ist, eben um alle da zusammenzuhalten.
Ich vermisse den Draghi.
Was?
Tut mir leid, wenn ich sage.
Aber. Nein, da hat er jetzt auch erst noch mal eine gute Rede gehalten, um das zu dokumentieren. Was macht das mit den Anleihen, ist die Frage, die sicherlich viele Investoren haben. Also die Zinsen kommen runter, die Inflation bleibt stabil, tendenziell ein Tick runter. Was macht das mit den Anleihen?
Also so, wenn wir dieses Szenario haben, ist das natürlich, sag ich mal, der nächste Blick. Danke für die Frage, weil die entwickelt sich ein bisschen. Wir haben jahrelang eine flache Zinskurve gehabt, das sofort sowohl vorne als auch hinten relativ flach war, auf einem, sag ich mal, für uns alle unerträglichen Niveau, egal ob du ein Jahr oder 10 Jahre hast, also eigentlich nichts bekommen. So. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Das heißt, oben, die Zinsen sind sehr stark oben hochgegangen. Am langen Ende waren die noch relativ tief. Warum? Weil die sogenannten Experten, wo auch immer das sein mag, haben Look-through, ne? Ich schaue durch die Inflation durch, als ob das irgendwie eine Wolke wäre oder was auch immer, und habe dann am Himmel, blauen Himmel gesehen und habe gesagt, ja gut, also die Inflation ist nur vorübergehend, 1-2 Jahre, das heißt, ich kann die Durchschnittsinflation der nächsten 5 Jahre schon mal betrachten, die wird bedeutend tiefer sein, also ist der 10-jährige Zins jetzt angepasst. Wenn sich das alles so ein bisschen inflationär verhärtet, dann würde man den nächsten Schritt sagen, wie ist das vorne das Risiko und wie ist das hinten das Risiko auf der Kurve? Das heißt, man könnte durchaus hingehen und sagen, vorne gehen wir, senken wir die Zinsen, weil die sind die Zinsen, die letztendlich für die Wirtschaft ja, auf BAW-Basis, auf kurzfristiger Basis relevant sind. Und die langen Zinsen würden dann sozusagen sich mehr an die Inflation anpassen und wir hätten eine etwas steilere Kurve. Diese steile Kurve haben wir seit mindestens 15 Jahren nicht mehr. Es wäre wieder eine sogenannte Wiedergeburt. Dort sehe ich ehrlich gesagt die Risiken mehr in Europa als in Amerika, weil in Amerika haben wir eine relativ flache, aber stabile Kurve. Das heißt, wir haben eigentlich Potenzial, vorne runterzukommen. Da könnten wir von 4 auf 3,5 oder 3,25 fallen und hinten so ein bisschen leicht nach unten gehen. Sie würde immer noch, sage ich mal, eine gewisse Steilheit aufweisen. In Europa ist das überhaupt nicht der Fall. In Europa haben wir sozusagen immer noch die kurzen Zinsen fast höher als die langen Zinsen. In Deutschland erst recht, da sind wir beim Bund bei 2,30, bei den kurzen bei 3,50. Das heißt, wir sind schon jetzt invers. Und wenn das kommt, dann würde es bedeuten, dass wir in Europa zu langfristigen Euroverlusten kommen könnten. Und in Amerika gehe ich davon aus, dass diese jetzige Bewegung, die dann sozusagen Trumpisch hervorgerufen worden ist, das Maximum seiner Gewalt entwickelt hat. Und dort gehe ich davon aus, dass die Zinsen eher, also die langfristigen Zinsen eher fallen werden. Also dort erwarten wir Kursgewinne, während in Europa erwarte ich eher
Chaos.
Ein bisschen Tubabu, wenn es so kommt.
Verstanden. Lass mich noch mal auf das Jahr 2022 kommen. Du hattest schon gesagt, das Katastrophenjahr. Also das Katastrophenjahr für Aktien, aber noch mehr für Anleihen.
Genau.
Was man wirklich sagen muss, die Spitze der Anpassung der Zinswende, die wir da eben gesehen haben. Würdest du sagen, nach dem, was du jetzt sagst, ein solches Katastrophenjahr, ein solches Anpassungsjahr, das gibt es nicht mehr, sondern wir sind eben ganz viele Schritte weiter?
Ich würde sagen, die Voraussetzungen sind nicht da für so ein Katastrophenjahr. Die Grundvoraussetzungen eines solchen Katastrophenjahres sind immer starke Bewegungen und die Basis. Wir sind damals von einer Nullbasis oder sogar also Minusbasis ausgestartet. Und du kannst dir vorstellen, ich kann mich sehr gut, oder du kannst es immer noch sehen, wenn du natürlich eine sehr lange Laufzeit einer Anleihe hast und einen sehr tiefen Coupon, dann ist die Duration dieser Anleihe sehr, sehr, sehr hoch. Und da ja die Rendite sich über den Kurs anpassen muss, erleidest du heftigste Verluste. Das heißt, die Anleihen, die in den Jahren 21, 22 oder 20, 21 imitiert worden sind und sie einen sehr tiefen Coupon haben, haben zum Teil bis zu 50% verloren, je nachdem, welche Laufzeiten die haben. Und das noch die Bad News on top ist die Tatsache, dass du dein Geld erst in 30 Jahren wiederbekommst.
Genau, die.
Zu einem Nullzins.
Österreichische Staatsanleihe
genau.
Für forever oder so.
Genau, die berühmte österreichische Staatsanleihe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die EZB die Lektion gelernt hat. Also wir werden keine Negativzinsen sehen und ich glaube auch nicht, dass wir unter 2 fallen werden. Das heißt, die EZB wird sich bei 2 einpendeln. Ob das 1,75 ist, 2,25, weiß ich nicht. Aber da ist Schluss, um einfach mal ein Bollwerk dagegen zu halten. Wer ein Geschäftsmodell hat, welches sich mit 2% nicht rechnet, wird sich auch nicht mit 0% rechnen, ne, als Anleihe. Also wenn einer Geld aufnimmt und sagt, ja, mein Geschäftsmodell bringt nichts her, weil der Zins so hoch ist und das ist schon 2%, dann wird auch 0 nichts dran helfen. Also wird es genauso nicht funktionieren, das Geschäftsmodell. So, das heißt, dort bleiben wir dann bei 2 stehen. Das heißt, wenn es so ist und wir jetzt bei den Verlusten, die wir schon eingepreist haben, kann ich davon ausgehen, dass es unwahrscheinlich sein wird, dass wir eine solche Bewegung wieder haben werden. Aber klar, 20-jährige Anleihen europäischer Staaten oder europäischer Unternehmen würde ich bei diesem Zinsniveau auch schon nicht mehr kaufen.
Nicht nur 2022 war es schwierig, letztlich auch dieses Jahr. Es wurde immer wieder angesagt, es würde sich alles ein bisschen bessern und dann war es doch sehr volatil. Es gibt ja Investoren unter uns, die sich auch an die Zeit vor der Niedrigzinsphase erinnern. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen so sich verklärt, aber man denkt, früher war alles einfacher für Anleihenkäufer oder nicht.
Du hattest den Zins. Der Zins ist natürlich entscheidend. Also das ist ja, das macht die USA ja so attraktiv. Wenn du sozusagen, ich sag mal jetzt mein Klassiker, eine 20-jährige US-Anleihe wird emittiert eines Unternehmens mittlerer Bonität. Sie zahlt 5% Zinsen. Dann hast du im Prinzip nach 10 Jahren die Hälfte deines Geldes wiederbekommen. Das heißt, deine Duration sinkt gewaltig. Und du hast in 10 Jahren schon das halbe Vermögen wiederbekommen. Das heißt, das restliche Vermögen geht. Also du weißt genau, nur der Zins deckt dann letztendlich die Rückkauf im Prinzip deiner Anleihe. Plus kriegst du dann sozusagen deine 100% wieder. Das heißt, du hast, wenn du so willst, fast eine Verdoppelung in 20 Jahren deines Kapitals. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber dieser Zins macht das aus. Hast du null Zins, oder 1%, dann bekommst du nach 10 Jahren nur 10% deines Geldes zurück. Das heißt, du musst dann warten, bis tatsächlich dein Geld wiederbekommt und nicht eben auf jedes Jahr diesen Zins hast. Das heißt, Zeiten waren anders, weil die Zinsen auch höher waren und deswegen waren sie auch besser. Du konntest besser damit rechnen, weil du einen Zins hattest. Das war natürlich schlecht für die Aktien, weil natürlich die Aktien mit den Renten ja immer in Verbindung stehen. Und dann kam die Staatserweiterungsschuldenproblematik und die führt dazu, dass die Zinsen automatisch gefallen sind, weil der Staat sich das nicht leisten kann. Und jetzt sitzen wir da, wo wir sind und versuchen uns, ja, ich sag mal so auf gut Deutsch, durchzuwursteln zwischen Zins und Kapitaldienst der Staaten und sehen, was daraus kommt.
Genau, aber die Zeiten, wo man ganz entspannt 5% Zinsen vereinnahmen konnte, die sind vorbei. Oder die kommen auch jetzt erstmal auf Sicht nicht?
Nein, die kommen nicht, außer man geht viele Risiken ein und dann wird sich die Frage stellen, was ist die 5% wert, wenn das die Firma pleite gehen kann. Das haben wir sehr stark jetzt in der Immobilienkrise gesehen, 22. Viele Unternehmen haben sehr gute Coupons bezahlt im Bausektor, aber dafür sind sie dann 2 Jahre später pleite gegangen. Also dann sage ich mir, verzichte ich drauf auf diese Zugewinne und behalte meine Kohle und investiere das mit geringerem Maße in weniger verzinslichen Anleihen. Aber du hast vollkommen recht, die Zeit ist, was Zinsen oder was Anleihen angeht, seit der Erweiterung der Staatsverschuldung ein Problem. Und das führt automatisch, dass wir als Mischfondsindustrie, die das Wort Mischfonds richtig finden, nämlich eine Mischung zwischen Aktien und Renten und keine verkappten Aktienfonds sind, die ja sehr populär sind. Ein Mischfonds, der Mischfonds ist, der also fast nur Aktien hält, ist eigentlich kein Mischfonds mehr. Auch wenn es in seinen Statuten sagt, ich kann bis auf 0 Aktien gehen, tun sie es ja nicht die ganze Zeit, fahren sie maximale Aktienquote oder sehr geringe Nicht-Aktienquote. Wenn man das Ursprungswort so nimmt und sagt, okay, ich fahre einen echten Mischfonds, wo ich dann, sage ich mal, 50-50 habe, wie zum Beispiel der Aktiv, dann habe ich eine Komponente, das ist die Rentenkomponente, die schwer zu managen ist. Ja.
Auf Mischfonds kommen wir gleich, auf Aktien kommen wir auch gleich. Lass mich eine Frage noch zu den Anleihen stellen. Du sagtest, wenn man natürlich mehr ins Risiko geht und du hattest Unternehmensanleihen genannt, wenn ich mehr ins Risiko gehe auf der Anleihenseite, gibt es denn irgendwas, was attraktiv ist, von sicherlich der einen oder anderen Unternehmensanleihe einmal abgesehen, gibt es sowas wie in den Merchant Markets oder In der Hochzins?
Wir haben uns ein bisschen selber eingeschränkt. Also es gibt sicherlich nichts gegen, also ich kann einfach nichts gegen Emerging Markets oder High Yield sprechen. Das sind Spezialmärkte. Da muss man sehr viel Fachwissen haben. Da muss man die Unternehmen sehr gut kennen. Wir im Aktiv, aber bei Etenea insgesamt, haben eher den Makroansatz. Das heißt, ich möchte die Makrowelt abdecken und gerate dort, wenn es um Emerging Markets geht und um High Yield, an die Grenzen meiner Kapazitäten. Das heißt, ich kann da einfach gar nicht mitmachen. Das heißt, jeder muss sich selber damit mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, das sehe ich ganz neutral. Ich möchte weder positiv noch negativ darüber urteilen, sondern es ist ein Spezialgebiet, welches natürlich nicht so mit einer Arschbacke auf gut Deutsch abgearbeitet werden kann. Deswegen, da wir andere Risiken haben, wir haben Zinsrisiken, Zinsänderungsrisiken, wir haben Aktienrisiken, wir haben Währungsrisiken, haben wir gesagt, also diese Art von Risiko, das blenden wir aus. Und deswegen haben wir sowohl im Aktiv als auch im Defensiv, als auch im Dynamisch gar keine High Yield und keine Emerging Market.
Währungsrisiken managt ihr dahingehend, dass ihr sie auch mal hedgt? Also sagt es jetzt nämlich mit Trump, möglicherweise könnte der Dollar auch etwas schwächer werden.
Genau.
Das
war ein riesiges Tobabo. Du kannst dich erinnern, Anfang des Jahres waren wir bei 1,08, dann ging es auf 1,12 hoch, weil ja angeblich der Trump ja für die Inflation ist und die Inflation führt zur Entwertung des Dollars. Und urplötzlich dreht das alles, ohne dass einer weiß, warum, und geht von 1,12 zurück auf 1,5. Obwohl da vor 3 Monaten, eigentlich hat sich gar nichts geändert und wir haben eine Riesenbewegung gehabt, den Dollar nach oben und wieder nach unten, und jetzt sind wir genauso schlau wie jetzt. Die jetzige Bewegung würde ich persönlich auf die Zinsbewegung zurückzuführen. Das heißt, in Europa sind die Zinsen stehen geblieben. In Amerika sind sie brutal gestiegen. Dieser Zinsdifferenzial muss sich in der Währungsdifferenzial ausrechnen, und das hat dazu geführt, dass der Dollar sehr, 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 sehr stark wurde. Wenn man ein bisschen weiter denkt, gebe ich dir vollkommen recht, wird das vermutlich so sein, dass der Trump dann doch nicht so viel Schulden macht und doch nicht so inflationstreibend ist, und dann fallen die Zinsen in Amerika wieder runter oder gehen sie wieder runter, in Europa bleiben sie weiterhin stabil, da wird sicherlich automatisch der Dollar wieder an Wert verlieren. Ich will damit nur sagen, oft ist es so, dass die Rahmenbedingungen sich nicht ändern, aber so das Sentiment sich ändert, und dieses Sentiment ist dann doch so vehement stark, dass man gar nicht damit rechnen kann, was eigentlich so passiert. Und insofern muss man sagen, ich kenne niemanden, der wirklich Währungsrisiken gut in den Griff hat. Also ich verfolge mehrere Publikationen, die mir helfen sollen. Die liegen genauso falsch, da kann ich auch eine Münze werfen. Das hilft gar nicht.
Okay, was bedeutet das? Irgendwie du ignorierst das oder du hedgest das?
Genau, ich mache beides. Ich ignoriere das und hedge das. Das heißt, üblicherweise haben wir eine Komponente, wir haben relativ viele US-Aktien und haben Anleihen. Das heißt, wir hedgen meistens das, was wir in den Anleihen investiert haben, raus und nehmen nur den Coupon ein und hedgen den Rest, das Währungsrisiko zum Euro. Und den Euro und den Dollar, die wir eben für die Aktien haben, lassen wir laufen. Wir haben aber auch das in den letzten Monaten oder Wochen, sage ich mal, rausgehedged. Das heißt, wir sind momentan auf den Dollar neutral eingestellt und warten, bis er sich sozusagen wieder schwächelt, sage ich mal so. Aber das ist ein Lotteriespiel, da muss man sagen, also es gibt kein richtig und kein falsch. Jeder sieht das so, wie er möchte. Die einen sehen den Dollar als Sicherheitsfaktor im Falle der Auseinandersetzung politischer Art oder militärischer Art. Also jeder muss das nach seinen eigenen Gefühlen haben. Wir momentan haben keinen Dollar, aber ich würde mich sehr wohlfühlen, auch mit 20%, up to you.
Zur Aktienseite. Du sagst, der Aetna aktiv, ja, wir reden ja jetzt hauptsächlich auch über den, der zu 50-50
genau
in Aktien und Anleihen investiert. Die Aktienseite dürfte gerade schon auch einen großen Teil zum Ergebnis beitragen.
Genau.
Wie bist du aufgestellt? Was macht ihr? Hast du die Strategie jetzt nochmal geändert in Bezug auf die Wahl oder vielleicht auch im Hinblick auf die kommende Zeit?
Wie ist die Strategie? Also die grundsätzliche Ausrichtung des Aktivs ist tatsächlich 50-50. Wir fahren sie natürlich nicht vollkommen aus. Wir sind eher so bei zwischen 25 und 35. Das ist ein bisschen zu konservativ. Da müssen wir so ein bisschen nachjustieren, ob das nicht ein bisschen besser wäre, wenn wir mehr Aktien hätten. Was wir nicht machen, wir machen nicht Europa, wir machen nicht Asien, wir konzentrieren uns nur auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wir investieren nur in US-Aktien.
Mhm, warum?
Warum tun wir das? Genau, danke für die Nachfrage. Ist ganz klar, wir konzentrieren uns auf, anstatt uns zu verzetteln in mehrere Risiken, wollen wir uns konzentriert auf einige Risiken konzentrieren. Und das sind die drei: Aktienrisiken, Währungsrisiken und Zinsänderungsrisiken. So, auf der Aktienseite muss ich mich nochmal irgendwie gucken, dass ich vielleicht in China oder in Japan oder wo auch immer mein Geld verliere oder gewinne, sondern ich sage, die Mutter aller Aktienmärkte sind die USA. Sie tragen 70% mittlerweile mehr zum Weltindex bei. Also bin ich schon mit 70% dabei. Was soll ich mich mit rumschlagen mit den restlichen 30, die verteilt sind auf 15 Länder? Da mache ich mir einen einfachen Cut und mache nur US-Aktien.
Könnte das nicht auch ein Risiko sein, wenn jetzt schon 70% zum MSCI World aus den USA beigetragen werden, dann bedeutet das ja, die sind hoch bewertet im Zweifel, die könnten auch wieder runter.
Dann sag mir doch mal ein Technologieunternehmen aus Deutschland. Nenn mir eins.
Ich würde mal sagen SAP, aber das
genau.
ist ja jetzt nicht ganz
die einzige. Und dann, die ist ja so seit 40 Jahren unterwegs. Ansonsten gibt es da Mensch und Maschine und sowas. Ja. Die haben eine Market Cap von 30 Millionen, viel Spaß dabei. Also und nichts gegen Mensch und Maschine, um Gottes Willen. Und vielleicht stimmen die 30 Millionen auch nicht, vielleicht sind es 60 oder 100. Aber Technologie wird in Amerika.
Ja, Siemens kreiert. Kann man auch noch nennen, oder?
Nö, Siemens ist in meinen Augen kein Technologieunternehmen. Ist ein Industrieunternehmen. Ja. Und hat sich von jeglicher Technologie, also innovativer Technologie, schon verabschiedet. Das heißt, in Amerika spielt die Musik passt punktfertig aus. Wenn ich eine Firma in Deutschland besuche, dann haben die 5 Softwareentwickler. Und wenn ich nach Amerika fahre und dort eine Firma besuche, haben die 5000 Softwareentwickler oder 500 Softwareentwickler. Also wir reden von ganz anderen Dimensionen. Die Innovation findet dort statt und. Also
bedeutet auch, es ist viel in Technologie investiert.
Wir würden hier nicht, also sage ich mal, uns unterhalten ohne amerikanische Software. Das ist einfach so. Wenn die uns den Saft abdrehen, ist Feierabend. Dann sitzen wir hier und schicken uns E-Mails oder nee, Quatsch, das auch nicht mehr. Dann schicken wir uns Papierflugzeuge gegenseitig. Und deswegen ist in meinen Augen klar und sicher, dass die USA die Market Leader in den Aktienmärkten bleiben werden. Die sind auch die einzigen, wo man sagen muss, das sind die, die wirklich an den Aktionär interessiert sind. Wenn man chinesische Unternehmen betrachtet, dort ist der Aktienkurs ja nicht relevant, dass die Aktionäre reich werden sollen, sondern es ist eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme, es ist eine Publicity-wirksame Story, es ist eine Arbeitsplatzkreierung und. Also eine ganz andere Dimension als in Amerika. Also wir haben uns auf die Amerika konzentriert, weil wir sagen, wir haben nur ein Risiko, wir fahren das. Für mich ist ganz klar auch, wir unterscheiden uns von allen anderen Fonds. Das heißt, wir haben ein Unterscheidungsmerkmal und heutzutage in dem Kampf um das Geld der Anleger ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich sage, ich bin anders als die anderen, guck mich an als anderes Objekt und ich habe eben nicht alle Siemens im Portfolio, ich habe nicht die SAP im Portfolio, ich habe nicht die, keine Ahnung, BMW, Daimler. Und somit kannst du dich ja auch diesbezüglich so ein bisschen besser diversifizieren.
Ist es dann aber auch viel Technologie im Portfolio oder ist es dann tatsächlich auch die amerikanische Industrie oder die Automobilindustrie?
Also die Automobilindustrie ist es nicht, die verhält seit 40 Jahren in Amerika. Klar, du hast Themen. Die Themen ist Technologie, das ist ganz klar. Aber wir sind, wie gesagt, ein Makrofonds. Das heißt, wir schauen auf die amerikanischen Märkte und sagen, steigen sie, fallen sie, wollen wir hoch, wollen wir runter mit der Quote. Das heißt, wir sind auch diversifiziert. Wir haben unsere Softwarebuden, wie wir auch unsere, keine Ahnung, andere Pharmawerte und so weiter und so fort. Industrie, Finanzen, JP Morgan, also alles Mögliche zusammengepackt zu einem Portfolio. Wir switchen schon um. Das heißt, wenn der Trump kommt, dann ist Pharma natürlich unter Druck. Dann gehen wir mit Pharma etwas zurück. Dann sind wir untergewichtet, haben wir vielleicht nur 2 Werte anstatt 10. Und wenn sich das entwickelt in eine andere Richtung, dann sehen
genau,
wir das.
Genau, was habt ihr übergewichtet, wäre genau. Die andere Frage gewesen.
Momentan ist es immer noch Technologie. Also ja. Unsere größten Positionen ist Microsoft, Nvidia. Die sind sehr, sehr, sehr gut gelaufen, trotz dass der Markt so ein bisschen geschwächelt hat. Aber wir sehen dann das meiste in Technologie. Wir sehen auch Alphabet, wir haben Amazon. Alle Werte, die sie sonst auch so hast. Warum? Weil am Ende diese Werte die Schwergewichte im Index sind und ich hier nicht bin und sage, ich habe eine tiefe Knowledge von irgendeiner super Firma, die ich jetzt besonders gut kenne. Das will ich gar nicht. Ich bin ein Makrofonds und ich möchte direkt die Makroansätze fahren und ich sage, Aktien sind attraktiv in dem Technologiesektor und das mache ich einfach und setze das einfach um, ohne dass ich mir irgendwelche Risiken einkaufe von Firmen, die ich nicht gut genug kenne und ehrlich gesagt, die eigentlich keiner kennt, weil die sogenannten Spezialisten wissen es ja auch nicht besser. Ich kann mich erinnern an Palantir, ein Beispiel gerade neuestes Datums, immer gehasst von den Analysten, immer sollte auf Null gehen. Ich kann mich erinnern von einigen großen Brokern in Amerika, also alles nur Luftnummer. Ja, jetzt sind sie bei 60 und kriegen einen Auftrag auf nach dem anderen und alle sagen, wow,
da ist super auch Regierungsmitverantwortung drin,
genau,
oder?
Aber, ja,
muss man dann sagen, aber damit muss man ja nicht rechnen.
Genau,
aber
also da sehe ich, ich bin ja immer sehr skeptisch, was Analystenmeinungen angeht. Die sind meistens immer behind the curve. Und insofern, wir konzentrieren uns auf die großen Werte, die tatsächlich auch Performance machen für den Index und wollen uns einfach gar nicht so in die Tieferungen von irgendwelchen kleinen Werten verlieren.
Das hat ja in den letzten Jahren auch ganz gut geklappt, aber lass uns mal über die Jahre davor sprechen. Also der Aetna Aktiv war schon mal sowas wie der Liebling aller Anleger oder vieler Anleger, muss man sagen. Er war, ich glaube, am Ende 12 Milliarden schwer, korrigier mich bitte. Und dann ist das Ganze gekippt und ihr seid auf 2 Milliarden runtergegangen in der Zahl der Niedrigzinsphase. Es war nicht nur die Niedrigzinsphase. Würdest du noch mal sagen, woran es gelegen hat?
Oh ja, sehr gerne. Also ich meine, das ist einfach eine Verbindung unglücklicher Umstände und Unvermögen. Das heißt, wir haben uns in diesen ganzen Sachen erst, also wir haben eigentlich in dieser Phase 15 bis 20 die kapitalen Fehler gemacht, die wir immer so machen. Die Firma wächst, du diversifizierst das Portfolio, du gehst in Emerging Markets, du kaufst die High Yielder, dann die falschen High Yielder, du kaufst Einzelwerte, du gewichtest die Einzelwerte zu groß, du stellst Leute ein, die das besser machen können, die das dann doch nicht besser machen können und dann sozusagen zum schlechten Resultat beitragen, dafür schnell abhauen, um dir dann die Verantwortung zu hinterlassen und somit sozusagen zum allgemeinen Downtrend beitragen und dann abhauen. Und dazu kam natürlich die Zinsphase, die natürlich nicht beigetragen hat, weil natürlich auf der Anleihenseite, die wir sehr, sehr gut immer bespielt haben, wir keine Zinseinnahmen hatten. Das heißt, es war alles auf der Aktienseite. Dort haben wir unsere Fehler gemacht und das hat dazu geführt, dass der Fonds gelitten hat. Wir haben seit 2020 umgestellt. Ich führe das Portfolio mit dem Jörg Held in eigener Regie, mit eiserner Hand, mentaler eiserner Hand, im Sinne, dass wir keine Ausnahmen machen zu unseren internen Richtlinien. Wir liegen schief, aber dann in diesen drei Säulen. Wir liegen nie schief auf Einzelwerte oder auf Einzelanleihen. Das heißt, wir fahren ganz konstant die Schiene durch, die wir bestimmt haben. Michael Blümte unterstützt uns als Dritter aktiv im Management mit Ideen, mit Richtungen. Das heißt, wir sind ein starkes, fokussiertes Team, machen nicht alles richtig, ganz klar, aber wir machen keine Handwerksfehler mehr, keine. Wir machen strategische Fehler, aber keine taktischen Fehler mehr.
Jetzt könnte man ja sagen, die letzten zwei Jahre haben euch ja auch ein bisschen in die Hände gespielt. Also die US-Märkte sind wunderbar gelaufen. Das könnte vielleicht auch mal anders sein. Du sagtest zwar jetzt mir gerade irgendwie, es könnte nicht anders sein, hattest gute Gründe dafür, aber lass uns mal noch ein bisschen langfristiger gucken. Dann könnte es vielleicht doch auch wieder anders sein. Wie sicher bist du, dass die Strategie tatsächlich aufgeht, auch in einer Phase, wo eben nicht so viel Unterstützung kommt?
Das ist relativ einfach. Wir haben ja immer diesen klaren Ansatz des Portfolios. Das Portfolio ist immer hedgebar zu jeder Zeit, weil wir eben nur große Unternehmen haben, sowohl in dem Aktienmarkt als auch im Rentenmarkt. Unser Portfolio ist A-gerated, also wir haben keine High Yield, keine BBB-. Also alles, was wir haben, kann ich hedgen. Ich kann das mit Staatsanleihen hedgen. Das heißt, sollte die Zinswende nicht kommen oder nicht so, wie wir wollen, dann kann ich natürlich entweder meine liquiden Papiere verkaufen und mich in Kasse retten oder ich kann sie hedgen und die sind dann hedgebar. Also das ist nicht dann Zitronen gegen Äpfel gehedged, sondern ich hedge ein Unternehmensanleihenportfolio sehr, sehr gut gegen ein Staatsanleihenportfolio, weil es liquide Werte sind. In den USA, was unsere Aktien angeht, sind sie alle hedgebar gegen den S&P. Unsere gesamten Werte stammen alle aus dem S&P und somit sind sie jederzeit hedgebar. Das heißt, wenn wir eine Meinung haben, dass sich die Sache nicht so gut entwickelt, können wir entweder die Aktien verkaufen, was wir ungern tun würden, oder wir hedgen sie. Und das ist eine Methode, die letztendlich uns das Risiko sofort rausnimmt. Das heißt, wir sind auf diese drei Säulen strukturiert und da sehr, und das ist das die Lehre aus dem Jahr 15 bis 20, keine zusätzlichen Risiken zu diesen drei Säulen, A, B und C, Aktienmärkte insgesamt, also Aktienentwicklung insgesamt, Zinsänderungsrisiko, Währungen. Das sind die drei Säulen. Und alles andere haben wir komplett weggebeamt. Das heißt, meine Lieblingsfolie, die ich immer zeige vor Investoren, ist immer die, das, was wir nicht tun. Die kommt meistens immer besser an als das, was wir tun. Weil das, was wir tun, ist einfach zu erklären. Was wir nicht tun, ist sehr viel wertvoller. Also insofern ist das unser Ansatz. Und 2022 hat das mega gut funktioniert, als die Zinsen gedreht haben. Ja, wir haben auch Geld verloren. Wir haben minus 6 gemacht im Aktiv und wir haben minus 3 im Defensiv. Aber
deutlich weniger als andere.
Die Hälfte, wenn nicht ein Viertel, also drei Viertel weniger als die anderen. Und das zeigt sich, was eigentlich so ein Hedge wert ist. Also in dem Jahr haben wir voll gehedged. Wir sind sozusagen all in unserer Meinung gegangen, weil wir diese Meinung vertreten haben. Und wir haben sie durchgehalten, trotz Schwankungen, trotz Lagarde, die gesagt hat, ist alles vorübergehend, wir werden die Zinsen nicht erhöhen, wir lassen alles, wie es ist. So, und das haben wir durchgefahren und das war das Resultat. 23 war ein gutes Jahr, 24 ist okay, also ist nicht Bombe, könnte ein bisschen besser sein, aber ist auch okay. Und so wollen wir konstant unsere 7%, ich habe immer so die 7% vor Augen, konstant unseren Investoren die 7% darstellen und verdienen, sodass sie auch uns als verlässlichen langfristigen Partner haben werden.
Man könnte ja meinen, ihr seid manchmal ein bisschen überinvestiert. Also die Investitionsquote ist genau über die Hedges, dass das auch mehr Risiko beinhaltet. Du sagst, nee, das ist weniger Risiko.
Nein, ich bin weniger investiert, wenn ich mich runterhedge, aber durchaus möglich, dass wir uns überhedgen. Das heißt, ich bin über 100% investiert. Damit bin ich eigentlich ziemlich fein, wenn ich diese Instrumente managen kann, im Sinne von verwalten kann. Also wenn ich jetzt viele illiquide Werte hätte, kleine Unternehmen, kleine deutsche oder amerikanische Unternehmen, die nur unter einer 100 Millionen wert sind oder sehr viele Emerging Markets oder High Yield hätte, die unverkäuflich sind, dann würde ich diese Risiken sozusagen unhedgbar haben und ich würde mit diesen Risiken baden gehen, wenn es mal kritisch wird. Das habe ich aber alles nicht. Das haben wir alles abgestoßen. Das heißt, wir sind überleveraged, wenn wir in Future investieren. Und du weißt, Future verkaufe ich in die amerikanischen Staatsanleihen. Future verkaufen wir 24/7. 24 Stunden jeden Tag, außer Samstag, Sonntag. Und das ist in meinen Augen ein Riesenasset und nimmt dir wahnsinnig viel Druck von dem, was du letztendlich hast. Und du kannst dann natürlich Fehler machen, aber das ist einer der Fehler der drei Säulen. Aber eben nicht das falsche Papier zu kaufen, welches dann dir baden geht und dann doch am nächsten Tag pleite gegangen ist und dann verlierst du 10 Millionen und weiß nicht.
Es gab ja so Zeiten, 2022 hatten wir gesprochen, wo beides nicht funktionierte, weder Anleihen noch Aktien. Man konnte das Risiko ein bisschen minimieren, aber im Grunde genommen konnte man wenig machen. Wenn du sagst, von der Mischfonds-Idee bin ich so überzeugt, dass ich Anleihen und Aktien im Portfolio haben möchte, dann müsstest du aber auch davon ausgehen, dass eben solche Phasen relativ selten sind.
Das wissen wir ja nicht.
Ich frage.
Gott, keine Ahnung, ich bin nicht der Papst. Und nicht mal der weiß das. Also wir haben ein Grundszenario, welches wir unterstellen. Und dieses Grundszenario ist, die Wirtschaft funktioniert einigermaßen gut. Wir haben keine kriegischen Auseinandersetzungen und wir haben, ja, Frieden ist groß, aber wir einigermaßen eine noch stabile Situation in Europa auf dieser Welt. Und somit konzentrieren wir uns auf die Wirtschaft und die Wirtschaft wird natürlich gefördert durch die Schulden, von denen wir vorher gesprochen haben. Also insofern, das ist unser Basisszenario und wenn sich ein anderes Szenario ergeben sollte, werden wir das natürlich mitbekommen und müssen dagegen auch reagieren. Ich glaube, dass eins wichtig ist, wir sind auch nur Menschen, wir sind keine Computer, nicht mal die können das. Also das hat sich hier immer wieder gesehen, die Quantenmodelle funktionieren alle nicht oder nicht einigermaßen, was man nicht widerlegen könnte in verschiedenen Situationen. Das macht die Sache auch so spannend und so aktiv und, sage ich mal, auch so positiv, dass keiner so viel besser sein kann als der andere. Und insofern gegen Situationen, die nicht vorhersehbar sind, bin ich auch nicht gewappnet. Aber ich bin sicherlich derjenige, der in jeglicher Situation bedeutend weniger verlieren wird als alle anderen. Und das ist mir extrem wichtig. Kapitalerhalt steht bei uns im Vordergrund. Auch wenn wir hier und da vielleicht, ja, hier und dort ein bisschen weniger verdienen. Für mich wichtig, weil da schauen natürlich viele institutionelle Anleger und die schauen auf nicht nur auf die Performance, sondern auch auf die Volatilität des Produktes. Und dann dort schneiden wir eigentlich ganz gut.
Das ist ja die Kernkompetenz, also Anleihen, die ganze Anleihenseite. So wurde Etenia auch gegründet, so hast du es, die Fondsgesellschaft gegründet. Und die Aktien kamen eigentlich obendrauf, richtig?
Nein, eigentlich war das die Wahrnehmung der meisten, ich gebe zu. Wir sind eigentlich gestartet als Mischfonds, als klassischer Mischfonds. Und wollten,
das weiß ich. Also ich war ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen nämlich hier im Arabella Park. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und wir hatten über den Fonds gesprochen.
Genau. Ich kann mich sehr gut erinnern, aber wir waren schon immer sozusagen ein Mischfonds. Und wir haben natürlich damals, sag ich mal, eher so, als wir sehr, sehr klein waren, so eher Spezialitäten gemacht, eher Secondliner, eher Themen gespielt. Das wurde dann etwas komplexer und schwieriger, als dann mehr und mehr sich die Sache entwickelt hat. Wir hatten natürlich damals, kannst du dich vielleicht erinnern, der Aktiv E, also E stand für Europa. Also wir haben nur europäische Aktien gemacht. Das haben wir dann im Verlauf der Geschichte dann geskippt oder wie sagt man auf Deutsch?
Geskippt.
Gestrichen.
Sagt
so.
Man.
Ja. Genau. Und haben uns dann immer mehr auf die USA und auf die großen Werte konzentriert. Und seit Ende 2020 haben wir das konsequent umgesetzt. Ich würde sagen, wir sind makroorientiert. Wir sind ein Makrofonds und wir sehen die Welt in der Makrodimension. Und die Makrodimension beinhaltet eben diese drei Komponenten, Aktien, Renten und Kasse, beziehungsweise die Währung. Und wenn du mich fragst, was wir nicht machen, dann antworte ich dir, wir machen das nicht, was nicht zur Makrowelt gehört. Das ist nämlich Spekulation in High Yield, in Emerging Markets, in Gold. Gold passt überhaupt nicht zu unserer Makrowelt. Kein Bitcoin, das ist ja so verboten durch die Regulatorik. Da kannst du so nichts machen, außer die Firmen kaufen. Also das heißt, wir machen vieles nicht, was andere machen. Sie und argumentieren anders. Die üblichen Fonds, die viel Gold haben, sagen, ja, das ist unser Anker der Sicherheit, bla bla bla. Kann alles stimmen, will ich gar nicht kritisieren. Wir konzentrieren uns auf die Makrosicht und sehen die drei Komponenten als für uns relevant und haben alles andere ausgeblendet und sind ein Pure Play in dieser Makroentwicklung.
Und wie wichtig ist es, dass man wieder zum Publikumsliebling avanciert oder eben nicht?
Ich glaube, das waren alles sehr schöne Zeiten. Ich bin sehr committed auf meine Arbeit. Ich mache meine Arbeit extrem gerne. Ich arbeite so viel ich kann, obwohl ich ab und zu mal denke, wenn man so vielleicht nicht alles mitbekommt, ist oft ein bisschen besser, so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, nicht so à la Warren Buffett, dass er dann, keine Ahnung, wo einmal nur im Monat auf die Aktienkurse guckt, sondern ich denke, sich jeden Tag verrückt zu machen, ist auch falsch. Man muss eine Strategie haben, man muss sie durchsetzen und dann auch mal ein paar Tage wegschauen. Das heißt, ich mache zusammen mit unserem Team das sehr, sehr gerne. Ich bin fokussiert auf diese Sache und wenn die Anleger so nett sind und mir das Geld anvertrauen, dann freue ich mich natürlich. Und wenn es nicht so ist, dann bin ich genauso glücklich, wie ich vorher war. Ich bin ein extrem glücklicher Mensch. Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Job, ich habe eine tolle Umgebung, tolle Freunde. Ich lebe in schönen Ländern, mir geht's Bombe.
Ein wundervoller Turnaround, so etwas ist nur mit Selbstreflexion und Optimismus zu schaffen. Tja, und Mut zahlt sich am Ende eben auch an der Börse aus. Damit sind wir am Ende der 82. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.